Schönen guten Abend, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, bei euch in Augsburg zu sein. War schon zu lange, dass ich nicht mehr da war. Ja, ihr habt euch für den heutigen Abend das Thema Diamantsutra und den Klimawandel gewünscht. Ja, eine gute Wahl. Gerne möchte ich mit euch ein paar Gedanken zu dem Thema teilen. Auch wenn es ein schwieriges Thema ist, das möchte ich gleich vorausschicken. Das Diamantsutra verlangt viel von uns, nämlich nicht weniger, als dass wir unser Denken ändern. Ja, fangen wir mal ganz einfach an. Thay spricht sehr gerne vom, also Thay Thich Nhat Hanh, unser Lehrer, spricht sehr gerne von der Welle und dem See. Naja, wenn ein See nicht ganz still da liegt, wir schauen auf die Oberfläche, dann sehen wir Wellen. Manche sind größer, manche sind kleiner, haben durchaus auch verschiedene Formen. Das Interessante ist aber, wenn wir ein bisschen tiefer in den See hineinschauen, so wenn wir mal die Wellen so als Oberfläche sehen und dann so, sagen wir hier sagen, auf der Höhe sind die Wellentäler und noch ein bisschen tiefer schauen, auf diese Ebene, unter den Wellentälern, da ist dann nur der See. Da gibt es gar keine Welle. Alles ist eine Einheit, ein See. Drüber sind, ja, sehen wir auf der Oberfläche Wellen, aber tatsächlich gibt es keine Grenze zwischen der Welle und dem See. Die Welle ist einfach ein Stück See. Sie ist kein eigenes Ding oder Wesen, sondern sie ist voll und ganz mit dem See verbunden, weil unten ist lauter See. Das heißt, eine Welle ist überhaupt nicht trennbar vom See, auch mit größter Mühe nicht. Sie ist eigentlich nur eine Eigenschaft des Sees. So gesehen könnte man sagen, die Welle gibt es gar nicht. Andererseits, wenn wir auf den See schauen und wollen jetzt jemand, der den See gerade nicht sieht, den See beschreiben. Wir können den See nicht beschreiben, ohne Wörter zu verwenden wie Welle oder wellig. Oder? Wir schaffen es gar nicht. Ne? Wir brauchen halt Wörter für diese Form, die der See gerade annimmt. Ja, und das war schon mal so ein Kurzeinstieg ins Diamantsutra. Genau darum geht es im Diamantsutra. Dass wir auf die Welt schauen und uns sehr schnell ein Bild der Welt machen, eine Vorstellung machen und dann sagen, so ist sie. So, wir sagen in dem Fall Wellen. Und das Problem dabei ist, dass Vorstellungen ganz grundsätzlich immer nur oberflächliche Vereinfachungen der Wirklichkeit sind. Sie können niemals die Wirklichkeit abbilden. Dennoch sind sie normalerweise nicht wirklich falsch. Es ist nicht wirklich falsch zu sagen, dass es Wellen gibt auf dem See. Aber es trifft auch nicht die ganze Wahrheit, weil die Wellen einfach untrennbare Teile des Sees sind und es in gewissem Sinn nicht gibt. Das heißt, es gibt beide Sichtweisen, haben eine gewisse Berechtigung. Beide verstehen einen Teil der Wirklichkeit und keine versteht es vollkommen. Ja? Und dieses Dilemma drückt das Diamant-Sutra aus mit dieser herrlichen Formulierung, wenn ich die jetzt mal auf die Welle anwende, diese Formulierung, die immer wieder wie ein Mantra im Diamant-Sutra vorkommt. Der Satz, die Welle ist keine Welle, aber wir können sie ruhig Welle nennen. Okay? Ja, genau. Die Welle ist kein eigenes Ding. Aber irgendwas ist schon da, ne? Und darum nennen wir es Welle. Das sind einfach sozusagen zwei verschiedene Sichtweisen auf den See. Den einen, der die Wellenform der Oberfläche betont, als ob es eigene Dinge wären, die Wellen. Und die andere Sichtweise, die sagt, ne, das ist nur ein See. Das ist alles See, alles ist Wasser. Es gibt keine Welle. Es ist Wasser, das da liegt und das ist ein See. Und tatsächlich ist es so, dass das ein Grundproblem des menschlichen Denkens ist. Wir machen uns immer vereinfachte Bilder, die Natur, die Wirklichkeit eben teilweise beschreiben, aber eben nicht ganz beschreiben. Wenn ich zum Beispiel das Buch so herhalte, so, ja, dann seht ihr den Buchrücken. Habt das Gefühl, die Länge vom Buch ist 25 cm und die Breite ist 2. Drehe ich so rum, schaut es total anders aus. Titelseite schaut ganz anders aus. Ich meine, mit so einfachen Dingen wie Büchern haben wir gute Übung. Wir wissen, dass das Buch so rum so ausschaut und so rum so ausschaut. Okay? Wir sind geübt. Es ist ja auch ein einfaches Ding. Ja? Aber wichtig ist, dass wir sehen, dass es dieses Problem bei allen Dingen in der Welt gibt. Und das ist die Kernaussage des Diamant-Sutras. Dass wir also ein bisschen demütiger werden, wenn wir meinen, wir haben die Welt verstanden. Wir haben immer nur einen kleinen Teil verstanden. Und dass die verschiedenen Sichtweisen auf der Welt sich nicht ausschließen, das ist jetzt so typisch, wäre wieder typisch unser Denken hier im Westen, dass wir jetzt sagen, okay, also gut, es gibt keine Wellen, es gibt nur Seen. Dass sie sich nicht ausschließen, das wird im Buddhismus gerne erklärt, indem wir von der, von der konventionellen Wahrheit, von der historischen wird sie oft genannt, oder konventionelle Wahrheit, und von der letztendlichen Wahrheit sprechen. Und das wird als zwei Wahrheiten gesehen oder zwei Dimensionen der Wahrheit. Alles sind Wörter, die uns zeigen sollen, dass beide Sichtweisen auf die Wirklichkeit ihre Berechtigung haben. Es hat ihre Berechtigung zu sagen, das sind Wellen. Es ist nicht wirklich falsch. Aber wir dürfen nicht denken, dass die Wellen wirklich Wellen sind, dass es die gibt. Ja? Wir müssen auch das sehen. Ja, das ist das Grundthema vom Diamant-Sutra. Aber ich will jetzt hier keinen Vortrag über Philosophie halten. Und das Diamant-Sutra hat euch ja auch interessiert, weil Thay viel darüber gesprochen hat im Buch Zen und die Kunst, die Welt zu retten. Und wir wollen ja die Kurve kratzen von diesem eher schwierigen, eher philosophischen Ansatz zu ganz praktischen Dingen. Und und da denke ich, ist es jetzt wichtig, mal von so einfachen äußerlichen Dingen wie einem See und einem Buch zu gehen zu Dingen, die uns mehr beschäftigen, wie zum Beispiel unser Leben. Okay, also unser Leben. Und wir wissen ja auch, das Diamant-Sutra legt ja auch großen Wert drauf, dass wir sehen, dass es das Leben gar nicht gibt. Ja, gut, unser Leben, ja. Beispielsweise, also mein Leben zum Beispiel. Ne? Mein Leben. Ja, wo kommt es her und wie lange gibt es schon? Mhm. Ja, da gibt es natürlich eine konventionelle Wahrheit. Ja, also mein Leben gibt es schon 63 Jahre. Okay. Das ist die konventionelle Wahrheit. Aber wir wollen ja tiefer schauen, ja? So. Gut, man könnte sagen, ja gut, okay, Geburt, ja klar. Geburt war etwas Besonderes, logisch. Aber kann man sagen, ich hätte nicht gelebt vor meiner Geburt? Nee, natürlich nicht, weil ich war ja als Embryo im Bauch meiner Mutter und habe dort sicher gelebt. Keine Frage. So, also habe ich ein bisschen länger gelebt. Spannender ist der Zeitpunkt der Zeugung. Man könnte der Meinung sein, mein Leben wäre da entstanden. Aber ich finde es nicht ganz glücklich, diese Vorstellung, weil ganz entscheidend dafür, dass dieses Leben, was ihr hier vor euch seht, entstanden ist, war, dass meine Mutter und mein Vater gelebt haben. Und im Grunde ist aus diesen zwei Leben sozusagen als Abzweigung mein Leben entstanden. Ja, weil meine Mutter hat weitergelebt nach der Geburt, mein Vater hat weitergelebt. Ja. Aber sie haben sozusagen einen Teil ihres Lebens abgegeben für ein neues Leben. Das ist ganz entscheidend. Mein Leben ist ja nicht von einem Stern gekommen, sondern von meinen Eltern. Und deren Leben von den Großeltern. Und das ist ein ununterbrochener Lebensstrom von den Vorfahren seit Tausenden von Jahren, wo immer wieder Leben weitergegeben wird, sich erneuert. Ja, sich bei jeder Geburt erneuert es sich, ne? Weil nur ganz wenig Informationen aus den schon älteren Leben wieder sozusagen sich auffrischt. Ja, und so bleibt die Menschheit immer ähnlich alt. Ja, und wenn wir das weiterverfolgen, sehen wir dieses Leben. Das ist auch nicht entstanden mit Adam und Eva, sondern vor uns waren Affen, die sich weiterentwickelt haben. Im Grunde sind wir sozusagen Affen 2.0, ne? Also, ne? Neue Version, ja. Okay. Ja, und anderen Kleinsäugern und Amphibien und Fischen und ich weiß nicht was und Einzellern. Und das Leben ist immer weitergegangen. Das war nie unterbrochen. Es hat sich aber immer wieder verändert. Klar, hat sich immer wieder verändert, aufgefrischt und auch größere Veränderungen gemacht. So sind verschiedene Arten entstanden. Aber im Grunde ist dieses Leben vom ersten Einzeller bis zum heutigen Tag auf dieser Erde ununterbrochen weitergegangen. Natürlich gab es immer wieder Sackgassen. Klar, das Leben, ja, aber es ist so weitergeflossen, ne? Und wir alle haben, und wir alle tragen dieses Leben in uns, vom ersten Einzeller auf dieser Erde. Jetzt kommen wir zu einer interessanten Frage, wie das Leben in den ersten Einzeller gekommen ist. Sicherlich, da kann man verschiedener Meinung sein, aber ein spannendes Thema ist ja auch immer wieder die Frage, und auch die wird im Diamantsutra aufgeworfen, die Vorstellung von Leben und Nichtleben. Wir neigen dazu zu sagen, eine Maispflanze lebt. Klar, ne? Wir sehen ja, wie die wächst, wie die blüht, wie die Früchte bringt. Dann sehen wir ein Maiskorn auf dem Teller und was sagen wir? Lebt nicht. Ist ja nur eine Frucht, ne? Nur, das ist problematisch, diese Sichtweise. Ich meine, es gibt viele weitere Gründe zu sagen, warum es nicht lebt. Es gibt verschiedene Versuche, Leben zu definieren, weil wir denken ja sehr dualistisch und wir wollen ja immer Definitionen haben, ne? Wie zum Beispiel, es lebt, wenn es Stoffwechsel hat oder so. Wir haben so Regeln. Also nach all diesen Regeln ist dieses Maiskorn nicht lebendig. Aber auf der anderen Seite ist es sehr fragwürdig zu behaupten, es wäre nicht lebendig. Weil wenn wir dieses Maiskorn in einen Topf mit Erde geben und noch ein bisschen gießen, dann wächst auf einmal eine Maispflanze raus. Wo kommt dieses Leben her? Ja. nicht von Außerirdischen. Ne? Oder von, es ist wohl in diesem Maiskorn drin gewesen, oder? Ja? Es ist wohl in diesem Maiskorn drin gewesen. Das Leben war halt sehr ruhig in diesem Maiskorn, sehr unauffällig. Aber andererseits, in dem Moment, wo es in den Erdtopf war und Wasser kam, oh, dann ging die Post ab. Dann ist es gewachsen. Unzweifelhaft Leben. Also es ist fragwürdig zu behaupten, das Maiskorn würde nicht leben. Da ist schon ganz schön viel Leben drin. Ja, und so stellt, und so, wenn wir dieses jetzt mal uns überlegen und auf die Erde anwenden und uns fragen, wie kann das sein, dass die Erde, die nicht lebt, diese Einzeller hervorgebracht hat? Ja, komisch, ne? Oder ist es mit der Erde nicht wie mit Maiskorn? Die Erde hat halt das hervorgebracht, das Leben. Ja. Und wenn wir das so sehen, dann hat es einige, ja, dann bedeutet es erst einmal, das Leben, was in uns lebt, ist das eigentlich das einzige Leben, was auf dieser Welt lebt, nämlich das Leben, das irdische Leben, das Leben von Mutter Erde. Genau dieses Leben belebt mich, belebt dich, das Maiskorn, ja, uns alle. Es ist dasselbe Leben. Ja. Das ist sozusagen die letztendliche Dimension, wenn wir auf die Erde schauen. Ja? Natürlich dürfen wir nicht sagen, das ist die ganze Wahrheit, alles ist ein, alles verrühren, alles ist ein Topf. Ich war jetzt gerade bis vor kurzem noch in Ebersberg, ihr wart in Augsburg. Jetzt sind wir zusammengekommen. Heute Nacht wird es wieder so sein, ihr seid in Augsburg, ich bin in Ebersberg. Na, ist, ja, klar, ne? Sicherlich, irgendwo, ne? Schon. Manchmal sage ich auch, das Leben kommt körnig daher, in körniger Konsistenz. Ne? Steht dir? Jeder von uns ein Korn, ne? Aber doch, wir alle sind das Leben auf dieser Erde. Ja, das ist auch eine Sichtweise auf diese Welt. Eine sehr wichtige Sichtweise. Es ist die Sichtweise, die der Buddha für sehr hilfreich gesehen hat. Er hat es damals mit dem Wort Leerheit erklärt. Das ist eine Methode, es zu erklären. Das war die Methode vom Buddha. Ganz klar, ich will jetzt hier nicht drauf eingehen, um es nicht unnötig zu verkomplizieren. Aber es war eine Methode, die immer schwer zu verstehen war. Und deswegen wurde dann wenige Jahrhunderte nach dem Jahr Null, also nach Jesu Geburt, also sagen wir 500 oder 700 Jahre nach Buddha, ist ja das Diamantsutra erst entstanden. Das ist ja nicht wirklich von Buddha. Aber die Menschen, die es geschrieben haben, waren fest davon überzeugt, dass das eine neue, bessere Erklärung ist von Leerheit. Und deswegen haben sie das Buddha in den Mund gelegt. Und es wurde auch von vielen Buddhisten so akzeptiert. Nicht von allen, aber von den meisten und eben von unserer Tradition. Das ist eine andere Art, das zu erklären. Thay hat nochmal eine andere entwickelt, die sich aufs Avatamsaka Sutra bezieht, und das ist eben die, für die er nachher das Wort Intersein gefunden hat. Ja? Aber auch das lassen wir heute jetzt mal weg, denn der Punkt ist der, was wir verstehen sollen, die Wahrheit, zu der wir erwachen sollen, ist bei allen drei Erklärungsversuchen dieselbe. Es sind nur verschiedene Arten, dieses Denken plausibel verständlich zu machen, Menschen zu helfen, dahin zu kommen, zu dieser Einsicht. Ja? Gut. Lassen wir es damit mal gut sein, hören wir mal eine Glocke. Thank you. Ja, jetzt versuche ich die Kurve zu kratzen zu dem Thema, was hat es eigentlich mit Klimawandel zu tun? Und warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Aus vielen Gründen, aber wir wollen uns jetzt konzentrieren auf den Punkt, dem Klimawandel. Thay schreibt in dem Buch Zen und die Kunst, die Welt zu retten, wenn Sie erwachen und erkennen, dass die Erde nicht nur Umwelt ist, sondern dass Sie die Erde sind, dann berühren Sie die Natur des Inderseins, unsere wechselseitige Verbundenheit und Verwobenheit. Und das wissen wir, dass das Teil sehr wichtig ist. Und ja, und das war der Anfang der Kurve. Der zweite Teil der Kurve, auch ein Zitat aus dem Buch Zen und die Kunst, die Welt zu retten. Wenn wir weiterleben wie bisher, ist das Ende unserer Zivilisation sicher. Nur wenn wir als Menschheit zu dieser Wahrheit erwachen, werden wir über die Einsicht und Energie verfügen, unsere Lebensweise zu ändern. Das ist eine starke Aussage. Sie ist in gewissem Sinne mutig. Ich bin vielleicht ein bisschen optimistischer, aber ich denke, wir sollten das sehr ernst nehmen. Thay sieht also nur dann für uns Chancen, gut mit dem Klimawandel umzugehen, wenn wir unsere Sichtweise auf die Welt ändern, wenn wir ganz anders agieren. Und zwar von unserer Haltung her, von unserer Einstellung her. Ja? Für die Leute, die jetzt gleich mit technischen Lösungen kommen, habe ich auch ein Zitat. Fakt ist, dass wir, also auch von Thay aus dem Buch, Fakt ist, dass wir bereits über genügend technische Lösungen verfügen. Aber wir sind so von Angst, Wut, Spaltung und Gewalt besessen, dass wir nicht in der Lage sind, sie sinnvoll zu nutzen. Ja, ich denke, jetzt haben wir so ein bisschen die Kurve. Ne? Jetzt sind wir beim Punkt. Also, es ist einfach so, wenn wir mit unserer dualistischen, egoistisch jetzt vielleicht ein schwieriges Wort, lassen wir das mal, das verwenden wir im Buddhismus nicht so gerne, von unserer dualistischen und individualistischen Sicht nicht wegkommen, kommen wir mit dieser Lage nicht klar. Vielleicht nochmal, es ist für uns manchmal, wir Westler denken extrem immer, ja, wir müssen halt im Außen das Richtige tun und dann passt das schon. Und Buddhismus geht andersrum. Buddhismus legt großen Wert darauf, wie wir etwas tun. Aus welcher Einstellung, aus welcher Haltung wir das tun. Rechte Ansicht ist der erste Punkt. Vom edlen achtfachen Pfad. Und wie wichtig die Einstellung und die Haltung ist, vielleicht da auch mal ein einfaches Beispiel, um überhaupt das zu sehen. Es geht hier um Einstellung und Haltung. Ja? Thay verliert kein Wort über Elektroautos und Windenergie und Pipapo, weil erstens ist es nicht Buddhismus, da haben wir kein besonderes Wissen dazu. Er sagt ja selber hier, die westliche Kultur, wir Menschen haben genug Wissen und Können auf diesen Gebieten. Daran wird es nicht scheitern. Aber wir brauchen die richtige Haltung, die richtige Einstellung, sonst können wir krachend scheitern. Das ist ja genau der Punkt. Und und wie wichtig Einstellung und Haltung ist. Ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, verzeiht mir das, aber es ist mir irgendwie so, wie ich heute nachgedacht habe, ne, wie ich das erkläre, ist mir das so durch den Kopf geschossen. Die meisten von euch waren ja schon mal auf einem Retreat. Und am Ende vom Retreat heißt dann oft, ja, und jetzt, am letzten Tag, haben wir Zeit, freudvolles Tun, achtsames Tun und unsere Zimmer sauber machen. Und jetzt ist Zimmer sauber machen so eine Sache, die wir halt gerne so aus der Einstellung machen, ja, mache ich schnell und zackig und dann ist es sauber und ich habe schnell wieder Zeit. Ja? Und es wird bei jedem Retreat große Mühe gegeben, uns von dieser Vorgehensweise abzubringen. Immer mit neuen, netten Worten, ist immer wieder schön zu sehen. Liebe Leute, ihr habt jetzt die Chance, das, was ihr im Retreat gelernt habt, in einer ganz alltagsnahen Situation anzuwenden. Hier noch im Zentrum, in dieser Energie der Gruppe, in dieser Energie des Hauses, in dieser Achtsamkeit, die ihr aufgebaut habt. Bitte macht die Zimmer sauber. Ja, aus einer anderen Haltung. Und ein Vorschlag, wie man sehen kann, ist einfach die, es ist schön, das Zimmer schön zu machen. Es kommen nachher Leute, die sich freuen, in ein schönes, sauberes Zimmer zu kommen. Und dann machen wir in aller Ruhe, achtsam und liebevoll unser Zimmer sauber. Ich denke, jeder von euch hat es schon erlebt. Und ja, und es fühlt sich ganz anders an. Es fühlt sich ganz anders an. Es ist Freude da, es ist Liebe da, es ist Ruhe, Gelassenheit, Achtsamkeit da. Und, das ist jetzt wichtig, keine Gedanken von, na, das mache ich jetzt nicht, weil das war vorher auch nicht schön. Oder die anderen, die machen das alle so schnell, also dann mache ich auch weniger. Oder ich mache nur was, wenn die anderen auch etwas machen. Und ihr kennt das schon, ja? Und das ist tatsächlich eine große Bremse heute, wenn wir uns fragen, ja, was tun wir, um den Klimawandel zu bremsen? Was tun wir? Ja, wir machen uns so Gedanken. Hat eh keinen Sinn mehr, wir haben ja schon Kipppunkte überschritten. Bringt ja nichts, wenn die Chinesen und Amerikaner nicht mitmachen. Warum sollte ich mehr machen als die Nachbarn? Die fliegen nach Südostasien, dann kann ich ja einmal im Jahr fliegen. Und lauter so ein Kram, ihr versteht schon, was ich meine. Diese Gedanken bremsen uns wirklich und machen es uns wirklich schwer. Sie machen es uns schwer, das sollten wir uns eingestehen. Diese Gedanken machen es uns schwer und diese Gedanken, für die brauchen wir uns nicht schämen, so denken die meisten Menschen. Und sie sind eine Folge unserer Einstellung, unserer Haltung. Weil wir so denken, hier bin ich, da ist die Umwelt, wir sollten etwas tun, damit es der Umwelt besser geht. Nein. Ich bin die Erde und ich tue etwas, um gesund zu sein. Ich tue es und ich tue es gerne. Und jeden kleinen Beitrag, den ich leisten kann, freut mich, dass ich ihn leisten kann und leiste. So geht's auch. Und das hat nichts, und wir sollen uns nicht dazu zwingen. Deswegen, das ist jetzt nur die Erklärung, warum Thai es so wichtig ist, dass wir tief in das Diamant-Sutra einsteigen, dass wir tief unser Verständnis von dem Leben auf der Erde, von der Erde als Ganzes überdenken, zu einer neuen Sichtweise kommen, aus der heraus es uns leicht fällt, unseren Beitrag zu leisten. Und je mehr Menschen das machen, desto mehr Beitrag haben wir. Und wir können ein Kristallisationspunkt sein. Andere Menschen können das sehen, dass wir mit Freude etwas tun, dass es schön ist, in dem Gefühl zu leben, dass man rücksichtsvoll mit Mutter Erde umgeht. Liebevoll. Ja. Darum geht es, um diese Sichtweise. Und die ist weit weg von dem, was wir in unserer Kultur, in unserer Familie, zu Hause gelernt haben. Sie ist weit weg. Aber wir können hinkommen. Wir können hinkommen. Ich habe hier noch einen anderen Text mitgebracht, der ja, ist eigentlich schwer zu verstehen, aber ich möchte ihn euch jetzt lesen, nach all diesen Vorerklärungen. Und ich glaube, ihr wisst genau, was Thay meint. Das ist ein Text, der ist aus dem Plum Village Chanting Book und der wird gerne bei Begräbnissen gelesen. Heißt Betrachtung über Nichtkommen und Nichtgehen. Und er beginnt mit den Wörtern, ich bin nicht dieser Körper. Ich bin nicht durch diesen Körper begrenzt. Ich bin grenzenloses Leben. Ich wurde nie geboren und ich bin nie gestorben. Und am Ende kommen die Sätze, wir begegnen uns heute, also wir ist jetzt, bezieht sich auf die Menschen, ja, die Trauergäste oder wir als Gruppe. Wir begegnen uns heute. Wir werden uns morgen wieder begegnen. An der Quelle werden wir einander jeden Augenblick begegnen. Wir begegnen einander in allen Formen des Lebens. Ja, und das sind Worte, die direkt geboren sind aus der Sicht auf die Welt, die ich heute in diesem Vortrag euch näher bringen wollte. Wenn wir die Welt so sehen, wenn wir unser Leben so sehen, unser Ich so sehen, dann ist das völlig klar, der Text. Es ist völlig klar. Ja? Gut, und zu guter Letzt noch zwei Worte dazu. Wir dürfen auch nicht das Ganze zu intellektuell betreiben. Mir ist es sehr wichtig, dass wir immer wieder üben, in tiefe Achtsamkeit zu kommen, tief den Augenblick zu erleben. Und das können wir überall üben, hier am Sitzkissen, in der Gehmeditation und idealerweise auch im Freien in der Natur. Es ist mir so wichtig. Auch Thay. Thay hat Morgenmeditation auslassen können, Abendmeditation auslassen können, wenn er beim Retreat war, auch Essenszeiten, aber bei der Gehmeditation war er immer dabei. Ja? Weil wir dort die Chance haben, in tiefer Achtsamkeit auf die Natur zu schauen. Dieses ständige Vorstellungen erzeugen, dieses denkende Erfassen der Welt stoppen und einfach die Welt so sein lassen und so anschauen, wie sie ist. Frei von den Vorstellungen. Einfach nur, ich atme ein, ich atme aus und der Blick geht über Bäume, Büsche, Gräser, Blumen, Vögel, Sonnenuntergang, was auch immer. Was auch immer da ist, unsere Freunde, die mitgehen. Und wir nehmen einfach alles an. Ja, so ist die Welt gerade jetzt. Ja. Es ist sehr wichtig, das selber zu sehen. Weil in diesen Augenblicken wir ganz natürlich uns befreien von dem dualistischen Denken, weil wir in solchen Augenblicken einfach da sind. Einfach genießen, einfach atmen, einfach gehen, nichts weiter. Und in diesen Augenblicken wird es für uns ganz plastisch, ganz lebendig, was das Diamant-Sutra uns lehrt und was ich heute als Erklärungen gebracht habe, wie wir das Leben auf der Erde sehen können. Das wird dann ganz plastisch und das wird in diesem Augenblick für uns erlebte Wirklichkeit. Und das hilft uns, unser Denken zu ändern. Und auf eine ganz andere Weise überhaupt unser Leben zu leben. Nicht nur in Bezug auf Klimawandel, unsere Kontakte, in unser Leben in der Gemeinschaft, unsere Arbeit, in der Familie, in der Gesellschaft. Es wird unser Leben grundsätzlich ändern. Und deswegen ist es so wichtig im Buddhismus, diese Umstellung des Denkens, ja, dieses Denken in dieser Weise umzustellen. Ja, ich hoffe, dass euch das ermutigt, auf dem Weg weiterzugehen und hilft beim Verständnis.